Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zur ersten monumentalen Ausgabe Radio RTW im Jahr 2026, in der aus Kopecky nach langer Durststrecke mal wieder das doppelte Lottchen wird. Nach Nockere Körse gewinnt die Belgierin Mailand Sanremo Donne und meldet sich eindrucksvoll zurück. Doppelschläge gab es beim männlichen Sanremo-Sieger nur für die Hüfte. Tadej Pogacar stürzt gute 25 Kilometer vor Ziel und kegelt dabei fast alle neune der Mitfavoriten um. Macht ja nichts, denn wenige Kilometer später wird an der Cipressa trotzdem attackiert und nachdem man zunächst und zu dritt unterwegs ist, wird am Poggio mit Pidcock am Hinterrad aus Mailand Sanremo Mailand San Mathieu. Im finalen Zweiersprint, den Pogacar gewinnt, geht es dennoch dicht gedrängt dazu, als auf dem Sturzpechkonto von Wout van Aert, der Herz zeigt und Dritter wird. Die weiteren Ergebnisse im Schnelldurchlauf. Beim GP de Nain macht es Alex Sejar wie das Rennpferd des Teambesitzers und ist victorious. Nach seinem Sieg bei Samar geht Jordi Moyes gegen Philipsen Knockout am Nockereberg und muss dem Alpecin-Fahrer den Vortritt lassen. Dylan Groenewegen zündet Triebwerkstufe 2 für die Rockets und ist nach der Coxide Classic und dem GP Jean Montserrat mit Macht 2 Siege draus unterwegs und zu guter Letzt löscht Silvia Persico beim Giro del Apennino die Brand und sprintet zum Sieg. Und über all das wird jetzt gequatscht mit den zauberhaftesten Radsport-Podcastern seit Siegfried und Roy. Anstatt Kaninchen aus dem Hut gibt's jetzt Radsport fürs Ohr. Und hier ist Radio RTW mit mir, Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid. Moin Moin.
Moin Moin Männers. Ich hoffe, die Lage ist gut bei euch. Meine Frage direkt zu Beginn. Max, erstes rennfreies Wochenende für dich seit einiger Zeit. Wie verbringt ein Maximilian Walscheid den Samstag bei Mailand Sanremo? Auf der Couch mit einem guten Gefühl, dass man selber was geleistet hat die Tage? Oder bist du dann zu umtriebig und selber noch irgendwie unterwegs?
Ich war auf jeden Fall zeitlich, im Freizeitstress. Familiärer Geburtstagsnatur. Aber grundsätzlich war das sehr angenehm und ich konnte das Rennen auf jeden Fall verfolgen. Es war aber wirklich, ich durfte mir noch die Zeitlupe vom Sprint einmal angucken, aber dann musste ich auch los.
Frage an euch, was findet ihr geiler? Vor dem Monument, also ich würde jetzt mal so behaupten, dass so Radrennen wie Mailand Sanremo oder nennst die Flandern-Rundfahrt, you name it, das sind ja so besondere Ereignisse für unsere Radsportfans und verbindet man ja auch selber gerne mit einer Radfahrt. Und findet ihr es besser, vorher zu fahren und sich dann so richtig feist und faul auf der Couch rumzuflezen? Oder findet ihr es gut, die Motivation selber mitzunehmen und danach nochmal schönes Finale auf dem Fahrrad nachzuspielen? Was findet ihr besser?
Ich glaube, die Tour de France eignet sich besser, weil es dann länger hell ist und warm, um dann Bergetappe nachzuspielen. So jetzt, die Klassiker muss man auf jeden Fall vorher fahren. Aber da wird's bei der Flandern-Rundfahrt schon schwierig, weil da den Start auf dem, der ist ja immer unterschiedlich. Mal ist er in Antwerpen und mal ist er auf dem Eiermarkt.
Das zelebrierst du immer richtig, ne? Da guckst du den ganzen Tag Radrennen, das finde ich schon krass.
Ja, da wird vorher auch traditionell eingekauft. Also die Fritteuse wird angeworfen. Es wird über ein paar Ecken werden Frikandel organisiert, original aus Holland, dass man die sich auch in die Fritteuse schmeißen kann.
Hast du da und so
das,
Kontakte?
Und das richtige Bier wird dann auch gekauft und sich auch bereitgestellt.
Deutsche Super Bowl, kann man sagen.
Ja, für mich ist eine Super Bowl.
Ja, finde ich geil. Max, hast du auch so ein Radrennen, was du so zelebrierst oder ist bei dir noch nicht so weit gekommen?
Ja, ich sitze ja bei denen, die ich sonst zelebrieren würde, in der Regel selber auf dem Rad.
Stimmt.
Aber also bei mir ist es natürlich Paris-Roubaix. Also zum Beispiel, muss kurz überlegen, 2022 bin ich kurz vorher vom Auto überfahren worden und war dann raus. Da habe ich schon sehr, sehr viel von dem Rennen geguckt. Aber ich muss sagen, Sanremo ist jetzt auch eins von den Rennen, da darf man nicht den Fehler machen, zu früh einzuschalten, weil sonst ist man abgefuckt.
Ja, da sieht man nur eine Person, Sylvain Dellier.
Alter, das ist so krass, wie gut er wieder gefahren ist. Aber weißt du, was man noch sieht? Das Trikot, Max, dir ist vielleicht schon ein Begriff vom Tirreno. Ich habe es nicht so hundertprozentig nachvollzogen, deswegen kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber die Trikots von Polti Visit Malta, Das ist ja komplette Endstufe. Die könntest du ja in jedem...
Ja, die waren speziell für Sanremo.
Ah, die waren speziell gemacht?
Mhm. Mhm.
Weil die kannst du ja direkt in jedem... Also da würde ich alle Renneinteile einsammeln nach dem Rennen und dann in Berlin in so einem Hipster-Shop direkt hinhängen. Die sind sofort weg.
Ja, die fand ich eigentlich designtechnisch auch gelungen, ja.
Also das war ja so 90er-Jahre-Vibe.
Ja. Aber nochmal ganz kurz zum Einschalten. Also für mich ist auf jeden Fall vor Capo Mele muss ich drin sein in Sanremo. Also so ein paar Kilometer Anfahrt auf Capo Mele, das sind ja da die drei Capi, die Hügel vor der Cipressa, Mele, Cervo und
Berta,
genau. Und da der Radsport-Konnoisseur, der sieht natürlich da den Positionskampf und die Spannung im Feld. Und ich muss sagen, ich sitze dann auch so mit leicht schwitzigen Handflächen vorm Fernseher. Es ist schon auch klar Genuss, das zu gucken und natürlich auch die Hoffnung, meine Teamkollegen möglichst gut platziert zu sehen, aber auch ein bisschen Unwohlsein ist auch dabei, muss ich ehrlich sagen.
Ja, kann ich verstehen. Geht mir vor allem bei der Abfahrt vom Poggio runter jedes Jahr irgendwie so, dass ich ja. Also das kann ich echt nicht gut gucken. Ich fand vor allem auch dieses Jahr nochmal diese Drohne am Anfang. Mhm. Die hat einem auch nochmal gezeigt, wie viel Speed die eigentlich haben.
Ich bin nicht so
der
Fan von Drohnen. Nee, seid ihr so Fan von Drohnenaufnahmen im Sport?
Ich weiß gar nicht, wie es als Rennfahrer selbst ist. Kriegt man das mit? Also
nee, nicht wirklich, ne.
Okay. Ich finde es irgendwie krass, weil es die Geschwindigkeit besser rüberbringt als so eine Fernsehkamera, die dann eher so mobil auf dem Motorrad hinten drauf ist. Also die Geschwindigkeit kommt besser rüber, aber mir ist es fast ein bisschen zu actiongeladen.
Ja, ich auch, ne? Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt schon in Anführungsstrichen alt bin und mit Helikopter- und Motorradaufnahmen sozialisiert worden bin und vielleicht jetzt die Kids, die mit Drohnen-Footage aufwachsen, vielleicht sind die da voll drin. Aber ich muss sagen, ich finde, ganz oft sind das Einstellungen, die man nicht braucht. Also da gucke ich lieber Helikopter.
Ja, vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, so halb wegzudösen beim Rennen. Und dann kommt da dieses Sirren von der Drohne. Du bist ja völlig geschockt. Stell dir mal vor, ey.
Der Paddax, ja. Der Hund, wenn der Videos schneidet von, keine Ahnung, so Kinderrennen oder so, dann hat er auch Drohnenaufnahmen oft und dann legt er immer Helikopter-Sound drunter.
Echt?
Ja.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, bei der Trofeo Saarland gab es auch einen Livestream und da haben die halt Live-Bilder auch mit der Drohne gemacht, aber haben dann quasi in dem Livestream haben die auch Helikopter-Sound darunter gelegt.
Ja, das ist nicht schlecht, weil ich würde sagen, anstatt autogenes Training nutze ich einfach die Stimme von Carsten Miegels mit Helikopter-Sound drunter. Zack, bin ich komplett tiefer entspannt.
Komplett entspannt.
Ja, ey, mir ist was eine richtig geile Beobachtung habe ich gemacht und zwar war ich am Samstag auch so ein bisschen familienfeiermäßig eingespannt und musste einen Guckwechsel vollziehen. Also vom heimischen Fernseher bin ich umgezogen auf einen anderen Fernseher.
Und da hoffe ich, da hattest du noch genug Datenvolumen zum Überbrücken.
Ja, das war kein Problem. Also der Weg war auch nicht so weit, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich gucke eigentlich alles über Maxens Discovery-Account. Danke nochmal an der Stelle. Und dann bin ich aber auf lineares TV gewechselt, weil ich selber habe kein Kabelfernsehen, bin Digital Native und so. Und da bin ich auf das lineare TV umgewechselt, so wie man das von zu Hause ja eigentlich auch von den Eltern auf jeden Fall noch kennt. Und dann habe ich auf Eurosport 1 geschaltet und wisst ihr, was bei mir völlig in Vergessenheit geraten ist, weil es früher ganz normal war, was ich quasi mehrfach die Woche gesehen habe, die Sportart Snooker.
Werbung?
Snooker.
Oh Gott.
Ach so, Snooker, ja.
Ey, das hat man doch früher, lief immer auf Eurosport, läuft dieses gottverdammte Rabbit Hole Snooker. Und das lief dann da.
Ja, aber das ist kein Rabbit Hole. Ich glaube, das gucken viele Leute.
Ja, also gerade.
Also für dich ist das eins und für mich ist das definitiv auch eins. Und ich könnte natürlich ausflippen, wenn ich diesen grünen Tisch da sehe. Aber ich glaube, das hat ganz gute Quoten.
Glaube ich auch, aber bei mir war das so, ich wette, jeder Radsportfan, der noch lineares TV geguckt hat, also ich glaube, Snooker wird nur geguckt von absoluten Snooker-Ultras. Und von Radsportern, die darauf warten, dass endlich die Fahrradübertragung
losgeht. Ich fand, früher war Dart und Snooker war eigentlich so auf einem Level, aber Dart ist halt komplett gehypt. Also das geht ja komplett ab, wenn die da WM haben. Snooker, doch, die manchmal rasten die da, also die Spieler rasten jetzt nicht aus, aber...
Die zicken aber so rum, das ist wie beim Tennis.
Ja.
Gespielt hat da gerade übrigens Trump, hieß der.
Oh.
Ja, er hat schön gefuddelt, ey.
Ich kenne eigentlich nur immer aus diesen Eurosport-Werbungen Ronnie O'Sullivan.
Ja, den kennt man. Das ist auch ein richtiges Zugpferd.
Ja.
Das ist so Shaquille O'Neal mäßig. Oder Tony Hawk für Skateboard ist hier Donny O'Sullivan für Snooker.
Ich war auch mal bei einer ganz weirden in St. Wendel. Da gibt's immer irgendwelche Weltmeisterschaften der Straßenzauberer. Und es ist sowas ähnliches. Also es ist nicht Billard, das ist nicht Snooker. Aber ich glaube, das heißt Dreiband-Weltmeisterschaft. Ich weiß aber auch nicht mehr genau die Regeln. Ich irgendwie muss man da über drei...
So wie Gravel dann ungefähr.
Ja, ich glaube, man muss irgendwie dreimal gegen die Bande spielen und dann kann man erst den Ball im Loch versenken, irgendwie sowas.
Da können wir mal zusammen hingehen, Mensch. Ja. Das klingt ja...
Das wäre was für die nächste Vakanz hier. Eine Dreiband-Wettkampf.
Wir sind ja offen gegenüber neuen Sportarten. Das lässt sich festhalten.
Klingt auf jeden Fall, als könnte man da gut ausrasten.
Ja. Beim Sturz von Pogi, was war da so eure Reaktion? Dachtet ihr als erstes, okay, das Rennen ist vorbei? Dachtet ihr, okay, das hat
100%
jetzt...
100% vorbei. Also für mich, ich muss auch wirklich sagen, das ist für mich der Main Talking Point heute in der Folge. Ich finde, das ist nicht, also ich meine, natürlich ist das doll zur Geltung gekommen, aber es ist für mich trotzdem nicht stark genug zur Geltung gekommen, wie unglaublich das ist, was er gemacht hat.
Ja, ich finde es auch. Also die Tatsache, also erstmal auch fette Props an die Teamkollegen, die haben das schon extrem stark auch gemacht, weil die sind ja vorne Vollgas gefahren. Und
ich hab in so einem Zitat gelesen von Lenny Martinez.
Ey, Lidl Trek ist schon Vollgas gefahren weiter vorne. Die hatten
ja,
noch
aber
vier
es gab,
richtig.
Er hat wohl so einen Moment in der Cipressa beschrieben, wo die da unten reingefahren sind. Keiner von UAE war da und dann war so eine Ratlosigkeit, so weil das Rennen war eigentlich.
Aber in der Cipressa war Pogi ja schon drin und bis in die Cipressa sind sie Vollgas gefahren. Und da kann mir ja jeder erzählen, was er will. Also widersprecht mir gerne, aber ja, der hat zwei Teamkollegen vor sich. Ich glaube Großschartner und wer war der andere?
McNulty.
Und die, mit denen ist er dann quasi ins Feld reingefahren, bis an den Fuße der Cipressa.
Achso, nee, Moment, das waren Vermersch und Großschartner. Und dann hat McNulty übernommen, ja.
Genau. Und an Posi 3, All Out, ist es ja trotzdem härter für ihn als im Feld. Also da fährt er ja auch schon schneller. Dann muss er mit McNulty, auch wenn es vielleicht nicht ganz All Out war an der Cipressa, noch am Feld vorbeifahren. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Weil... Klar ist er stark, aber dann noch so spritzig zu sein mit einer einzigen Attacke in einem Abschnitt, der jetzt auch nicht so unfassbar steil war, das Ding so aufgehen zu lassen, das finde ich, komme ich überhaupt nicht drauf klar.
Ja. Ich bin gestern ja auch so einen Anstieg hochgefahren, den würde ich so von den Steigungsprozenten würde ich den halt auch so einschätzen wie so eine Cipressa oder so.
Hast du mal drüber gezogen?
Nee, aber du guckst halt auch, also ich bin jetzt nicht Vollgas gefahren, aber du guckst halt auf den Tacho und fährst halt so 23 km/h, 20 km/h, irgendwie sowas. Und du weißt halt, ja, die fahren bei den Steigungsprozenten, fahren die jetzt halt mittlerweile davon 35 hoch, 40.
Ja.
Eher 40, ja. Ja, ist brutal. Mir ist noch eine Situation aufgefallen, die, glaube ich, bisher noch nicht besprochen wurde. Und zwar, wenn man sich die Zeitlupe von dem Sturz anguckt, dann dreht der Toro sich um und die erste Reaktion von ihm ist, aufzuhören zu treten, ans Radio zu gehen und zu funken, dass Pogacar gestürzt ist. Und der tritt danach auch nicht sofort weiter und das finde ich, das ist so eine krasse Champions-Reaktion, also dass man da nicht sagt so, ah super, jetzt ist mein Boss gerade, liegt er gerade auf der Schnauze, ich fahre jetzt weiter erste Reihe vom Feld und bleib schön vorne, um selber zu gewinnen, sondern die haben 100% alle sofort umgeschaltet, also ja. Ich meine, dass alle anderen außer der Toro das machen, ist ja klar, aber dass auch der das so, ja, teammäßig perfekt macht, fand ich schon gut.
Ich finde, also wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wie reif Del Toro Radrennen fährt für sein Alter. Und auch da habe ich dann auch zu den Leuten gesagt, mit denen ich geguckt habe, dass der Del Toro das generell einfach macht. Ich meine, klar, ne, das ist im Endeffekt ist das deren Job. Und wenn es die Ansage gibt, vorher du fährst an, dann macht man das auch, gerade bei Tadej Pogacar. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also wenn der Toro nicht vorher All Out fährt, dann ist der halt in der Gruppe schon mit dabei, ne? Also der opfert halt, der opfert wirklich zu 100% sein gutes Ergebnis und er wirkt mir dabei in keinster Weise so, als ob ihn das irgendwie abfacken würde.
Mhm.
Ich finde es schon cool. Also da kann man jetzt natürlich viel rumdiskutieren und sagen, ja gut, dafür kriegt er auch ein paar Millionchen und der Boss ist halt Teil der Pogacar, aber Max, du bist lange genug im Profisport unterwegs, um zu wissen, dass am Ende alle Profisportler doch auch Egoisten sind. Und ich habe da schon Respekt davor, sein eigenes Ego insofern hinten anzustellen, egal für wen das ist.
Ja, also ich glaube, das funktioniert wirklich auch nur, wenn du eine gute Chemie im Team hast. Also ich glaube, wenn du menschlich wirklich nicht ehrlich miteinander klarkommst, dann ist es alles viel, viel schwieriger.
Ja, also ich meine, das bedingt sich natürlich auch immer so ein bisschen. Gute Teamchemie hast du natürlich auch, wenn du viele Rennen gewinnst und alle auch mal so ein bisschen eine Chance bekommen, weil das muss man ja auch sagen, die gewinnen ja jetzt auch nicht nur mit Pogacar.
Das stimmt, ja.
Das gehört ja, total. Also es muss auf jeden Fall ausgewogen sein. Da gehört dann auch die Teamleitung dazu, das gut zu kanalisieren, dass jeder seine Chancen kriegt. Und es macht ja auch total Sinn, die zu verteilen, weil man ja dann seine Siege einfach maximiert. Aber trotzdem, unterm Strich finde ich, also ich meine, ich hätte auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, aber trotzdem das dann einfach so direkt zu sehen. Und ich meine, klar, dann kam dann auch aus dem Auto der Funkspruch so, er soll vorne bleiben, er soll bei Thunderpool bleiben, weil das war ja dann in dem Moment die Backup-Option.
Mhm.
Also der Toro war die Backup-Option im Moment des Sturzes. Insofern war das auch dann letztlich so in seinem Ergebnissinne. Aber trotzdem, also ja, fand ich einfach astrein, muss ich sagen.
Ja, ich meine, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass wenn man zwei große Hähne in so einem Team hat, keine Ahnung, Wiggins, Froome, Mega-Diskussion.
Weinsheimer-Waldscheid.
Weinsheimer-Waldscheid, ja. Auch immer mega, für wen fahren wir jetzt hier den Sprint an? Ja, dann doch für den Cousin vom Richard. oder Contador und Armstrong.
Oh ja, genau. Alter, die haben sich richtig gebitcht, ne? Da wäre ich nicht gerne im Teambus gewesen.
Die Schleck-Brüder, die haben auch mal zusammengehalten.
Ja, gut.
Ja. Blut ist dann immer noch dicker als Wasser, oder wie heißt das?
Da ist der Sieg ja in der Familie geblieben.
Ja,
richtig.
Ja.
Gibt
es noch Beispiele, wo so zwei...
Juraj Peter Sagan auch immer heiß umkämpft gewesen, für wen man da jetzt fährt.
Ulle versus Bjarne Ries.
Ja, aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube,
Bjarne Ries hat es an seinem Zeitfahrrad damals ausgelassen, glaube ich, den Frust, wo er das da in den Seitenkram geschmissen hat.
Stimmt. Ja. Ich muss aber nochmal ganz, darf ich nochmal kurz zurück zum Rennen kommen? Weil ich habe noch eine Frage an den Max. Und zwar habe ich nämlich den Sprint analysiert. Habe ich mich mal da hingesetzt in guter alter Adam Blythe TNT Sports Manier und habe das mal weganalysiert.
Also mal den Bildschirm angehalten, hast mal ein paar Pfeile reingemalt.
Ey, ohne Scheiß, du musst eigentlich nur...
Deine Schwiegermutter hat dann gesagt, Richard, warum malst du auf dem Fernseher?
Habe ich mit Edding dann so, ja, das lässt sich alles abwaschen, ist kein Problem. Und zwar, der Sprint, der war ja schon extrem knapp und 50 Meter weiter... Also kannst du nie genau sagen, ne, weil Pidcock können auch die Beine ausgehen, aber er sah ja schon so aus, als ob er der ist, der am Ende einen Ticken schneller noch gewesen ist. Meiner Meinung nach sind die 40 Zentimeter, die ihm am Ende gefehlt haben, der Moment, wo er als erstes versucht, rechts vorbeizufahren.
Naja, kann schon sein, ja.
Und dann nochmal, man sieht's gar nicht richtig, aber er muss halt, weil Pogacar völlig fair, er ist ja eine Linie gefahren, aber es ist nicht breit genug, dass er sich da durchdrücken kann. Also entscheidet er sich in diesem Bruchteil der Millisekunde um, wechselt von der rechten Seite und er ist schon ein bisschen darüber hinweg, muss er nochmal nach hinten ziehen und dann auf der linken Seite vorbeisprinten.
Ja.
Und da muss er nochmal üben.
Ich glaube, also er hätte sich von Michael Kwiatkowski inspirieren lassen müssen, wie der damals den Sprint gefahren ist.
Oh, das habe ich gar nicht mehr vor Augen, hol mich nochmal ab.
Der hat nämlich so einen leichten Sprinter, also gut, die waren auch zu dritt, Sagan, Alaphilippe und Kwiatkowski. Und Kwiatkowski ist, glaube ich, an dritter Position und lässt so ein leichtes Sprinterloch.
Mhm.
Ich glaube, das hätte Pidcock, glaube ich, bei dem Sprint auch gut getan. Hätte vielleicht seine Chancen vergrößert, den Sprint zu gewinnen. Aber ich fand, Pogacar ist einen relativ leichten Gang gefahren am Anfang, oder?
Habe ich auch gedacht, ja. Ich habe auch gedacht, boah, Alter, mit der Frequenz, das bis zur Ziellinie, das wird lang. Ja, aber gut. Es war halt auch Gegenwind, also...
Mhm. Ja gut, er kann das, ja.
Ich glaube, Pidcock ist intuitiv ein bisschen rechts gefahren, weil der Wind von schräg vorne links kam. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich gebe dir schon recht, Richard. Also das hat ihn dann halt schon noch zwei, drei Dritte gekostet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat rechts nur die Beschleunigung von Pogacar abgewartet und ist dann selber losgefahren. Also ja.
Es war nicht schlecht, aber ich hatte mir gedacht, okay,
es war nicht schlecht. Es war vielleicht nicht so 100% perfekt, aber es war schon sehr gut gemacht,
ja,
würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Kwiatkowski hat halt damals, glaube ich, wirklich so eine hundertstel Sekunde vorher angetreten, bevor Sagan und Alaphilippe ihren Sprint begonnen hat und hat dann durch dieses Loch halt so ein bisschen mehr Momentum gehabt, hat sich dann ransaugen können und ist dann also es war immer noch ein krasser, enger Sprint, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, ja.
Aber das Sprinterloch
hat's gemacht
damals. Ja. Weil auf dem Papier, Sagan müsste eigentlich einen Kwiatkowski schlagen.
Auf dem Papier?
Ja.
Ja, aber nach, wie heißt es immer so schön, nach 300 Kilometern, lieber Tobias, da sieht die Welt natürlich nochmal anders aus, ja, ne?
Wie gesagt, aber, dieses Spruch vom Fußball, on a wet windy night in, weiß ich nicht.
Das sind Pokalnächte. DFB-Pokalnächte. Auch noch eine Beobachtung, fand ich auch geil. Es gibt ja dann diesen Abschnitt zwischen Cipressa und Poggio, wo es ja relativ unspektakulär ist, wo man hügelig, primär flach, ein bisschen hügelig vielleicht dann fährt und dann waren sie ja zu dritt vorne und da wurden ab und an mal so die Wattzahlen eingeblendet. Und das ist halt völlig faszinierend, wie halt die Cruise Control bei denen halt irgendwie 450, 460 ist, ne? Also es ist halt einfach so deren Tempo, mit dem die dann so relativ kontrolliert halt durch die Gegend eiern. Klar ist das für die auch anstrengend, aber du siehst ja an der Körperhaltung, dass die sich jetzt nicht maximal klein machen, dass da nicht jede Faser im Oberkörper angespannt ist, dass die nicht komplett über Kreuz gucken, dass sie dabei nochmal so einen schönen Activator auf X kippen können. Also es ist für mich, ja Max, also für dich sind das vielleicht Wattzahlen, die jetzt nicht ganz so beeindruckend sind wie für mich.
Du hast da schon komplett recht. Ich wollte auch eigentlich nur darauf hinaus, so als ich Van der Poel sein Fläschchen reingekippt hat, dachte ich auch so, uiuiui, dass du in dem Moment noch die Luft hast. Das war schon stark, aber ich finde das auch vorher an den angesprochenen Carpi ist es auch unglaublich. Ich meine, die fahren da wirklich mit 15 Mann Press nebeneinander und da stehen halt auch bei jemandem wie Großschartner stehen da halt irgendwie 500 Watt auf dem Display. Es ist einfach ein brutales Rennen und es kommt nicht drüber, wie crazy das eigentlich ist.
Ja. Meint ihr, es wird sich jetzt ändern, weil Pogacar hat jetzt schon gesagt, er wird mit großer Voraussicht nicht mehr antreten. Er hat es jetzt gewonnen.
Und die nächsten sehr gut. Jahr- das ist auch mein RTW-Sportzitat der Woche. If I come back to San Remo, it will only be to eat Focaccia.
Ja, da möchte ich ganz kurz einen guten Freund meines Bruders zitieren, der Focaccia nicht Focaccia genannt hat im Italienurlaub, sondern Focaccia. Und da frage ich mich, das würde ich Pogi auch mal empfehlen, dass er mal ein schönes Focaccia da wegnascht. Glaubt ihr das? Ich glaube, der kommt nochmal wieder. Der wird nochmal Blut lecken.
Ja, ich bin auch gespalten. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch im Rennen, als er dann tatsächlich auf der Straße gelegen hat, das war ja dann wirklich so ein Moment, wo es dann doch passiert, dass das Drehbuch, was eigentlich so vorgeschrieben ist, doch über den Haufen geworfen wird. Und ich meine, das ist halt dann auch Radsport. Ne? Also es geht halt so schnell und plötzlich ist alles am Arsch. Und er hat ja noch, also im Unglück hat er ja noch saumäßig Schwein gehabt, dass er alleine auf die linke Seite gefallen ist, weil rechte Seite Schaltwerk.
Ja.
Und er hat sich auch nicht den Bremsgriff abgerissen oder so, was halt auch häufig passiert. Also stell dir vor, wenn er hätte Rad wechseln müssen, dann wäre es, also ich sage jetzt nicht, dass es dann nicht funktioniert hätte, weil ich hätte selbst in der Situation, wie gesagt, im Live-TV, ich war 100% der Meinung, dass vorbei ist.
Mhm.
Aber dann wäre es halt wirklich nochmal eine Ecke knapper geworden.
Ja. Ein Kumpel von mir hat mir auch noch geschrieben, er hat richtig gute Hoffnung für die Klassikersaison, dass es jetzt wirklich sauspannend wird. Man muss nämlich auch mal konsternieren. Pogacar, obviously Topform. Van Aert, offensichtlich auch wieder richtig konkurrenzfähig. Van der Poel Topform. Und Mats Pedersen mit Platz 4 nach der Verletzung zurückgemeldet. Also der wird ja auch ready sein für Roubaix und Flandern. Ne? Das wird ja ultra geil, Alter. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
In dem Fall muss ich mich mal selber loben, weil ich bin vorher gefragt von was kann man von Mats Pedersen erwarten und ich wusste halt, was er vorher trainiert hat und dann habe ich getippt Top 5 und ich finde das wirklich, es ist unglaublich. Der hat sich vor 6 Wochen zwei Knochen gebrochen, Handgelenk und Schlüsselbein und der schafft es, bei einem 300 Kilometer Rennen schafft er es, Vierter zu werden.
Ja, vor allem die Hand ist ja immer noch nicht komplett zugewachsen, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Also ja, doch. Also er kann schon voll belasten. Doch.
Und einen ganz anderen Zugang zum Lenker, wenn dann nur so 80% zusammengefrickelt worden sind.
Vielleicht haben die hier von Harry Potter, da kannst du da so einen Saft trinken, wo die Knochen über Nacht nachwachsen.
Ja, muss man nur aufpassen, dass sie nicht so Gummiknochen werden, auch schon passiert.
Stimmt. Aber das fand ich damals auch so spannend bei dir in der Reha. Ich meine, es ist jetzt auch kein neuer Take oder so, aber ich finde, es ist dann doch faszinierend, das liegt ja jetzt nicht nur an Mats Pedersen, sondern einfach auch aufgrund der perfekten physiotherapeutischen und medizinischen Betreuung, wie schnell bei Profisportlern, die halt jeden Tag hauptberuflich daran arbeiten, dass Knochen und Muskeln und sowas wieder funktionieren, wie schnell das funktionieren kann. Weißt du? Ja. Wenn du da von Tag 1 quasi an deinem Comeback arbeitest, wozu der menschliche Körper dann einfach in der Lage ist, finde ich irgendwie schon auch faszinierend.
Ich habe im Zuge von Mats Verletzung auch selber nochmal bei mir nachgeguckt in meinen Trainingsaufzeichnungen, wie lange das bei mir letztes Jahr gedauert hat, als ich mir eine Ellbogen gebrochen habe.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Handgelenksknochen bei ihm gebrochen war, aber Ellbogen ist ja schon ein großer Bruch. Und da habe ich dann auch weniger als 6 Wochen nach dem Bruch wieder diese Overhead-Squats gemacht mit Handelstange über dem Kopf, die wir auch in unserem Video Krass. Drin hatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich war dann auch rückblickend, war ich da selber verblüfft drüber, weil sich, also in meinen Gedanken hat sich diese Rekonvaleszenz damals so ewig angefühlt. Und wenn du 6 Wochen nach wirklich einer heftigen Fraktur, die auch irgendwie mit einigen Schrauben so fixiert werden musste, dass das wieder geht, das ist eigentlich schon verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Also.
Also Props an Dirk Tenner, ne? Hast du super operiert, Dirk.
Liebe Grüße.
Hast du einen Rabattcode?
Jetzt 20% sparen auf Schnüttelbein. Das wäre mal ein geiler Influencer-Code.
Oh ey, hör auf. Ich klopfe gerade innerlich auf Holz.
Ich habe hier ein Holztisch vor mir. Ich klopfe kurz 3-mal drauf. Und jetzt sollte ich für den Rest meiner Radsportsaison hoffentlich sicher sein. Muss ich euch gleich auch noch 2-3...
Auf der Cycling World war ich am Wochenende. Da wurden Fahrradklamotten, habe ich gelesen, irgendwie made out of wood. Also Fahrradklamotten aus Holz. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so daraus entstanden.
Dass man jederzeit
beim Fahrradfahren auf Holz klopfen kann, weil man...
Das ist auch so ein ganz eigener Schlag Geschäftsideen, ne? Also es gibt irgendwas, funktioniert gut und du sagst dann, komm, wir machen das mal aus Holz. Also das ist
ja so Holzuhren, auch immer sehr spezielle Items,
ja,
mit so einem Holzarmband.
Ja, wird gerne bei so Survival-Formaten, so damals Seven vs. Wild, da gab es, glaube ich, eine Marke Holzkern oder sowas. Weil da
die kann man dann auch nochmal anzünden, wenn man Feuer braucht, wenn es ganz eng wird.
Da ist so ein stimmt, die haben so einen Selbstzerstörungsmodus wie bei James Bond damals, die Uhren. Und dann kannst du noch ein letztes Feuerchen mit anzünden. Mein letzter Take meine letzte Frage zu Mailand San Remo: Was denkt ihr, wer hat in den nächsten Tagen mehr Aua? Pogacar oder Van der Poel? Weil ich fand, dass die Hand von Van der Poel, die sah aus wie, kennt ihr diese geriffelten Gewürzgurken, die man oben auf dem Hotdog drauf macht? So sah, ey, das muss, ey, ich glaube, das tut, der popelt nicht mehr die nächste Woche. Das sieht wirklich, alter Schwede.
Ja, also ich denk Pogacar.
Denkst du?
Ja, Junge, Alter, guck dir allein mal das Skimein an, da kannst du ja grob, vom Skimein kannst du ja grob schließen, wie viel da unter dem Rennanzug noch kaputt sein wird.
Ja, stimmt.
Ich fand das halt auch so übel, nach dem Ziel, wie die Leute den alle anpacken, auch so hier Carlos Sainz oder so, da denke ich mir, Digga, jetzt nur weil du hier so Formel 1 Celebrity bist, ey, jetzt mach mal ein bisschen locker, der Typ, der hat gerade irgendwie einen Quadratmeter Haut verloren, muss jetzt nicht so unbedingt so ultra umarmen.
Jetzt müssen wir aber nicht Pogacar und Van der Poel als harte Männer darstellen. Ich glaube, Kasia Nyuvadoma, die hat noch mehr zu knapsen an ihren Sturzverletzungen,
Alter,
oder die anderen Gefallenen.
Alter Schwede, ey. Das war auch richtig heftig, der Sturz. Wobei ich da sagen muss, also aus Nyuvadomas Perspektive, ich glaube, dass das psychisch, die hat ja auch selber so gesagt, okay, also wenn du halt nicht fully committed bist, dann kannst du halt auch nicht gewinnen. So, und das kann sie ganz gut abhaken. Aber die Damen, die dann nach und nach noch so reingekachelt sind, das ist ja auch mein absoluter Horror. Ja. Du fährst in so eine Kurve, oder war früher auch schon immer. Ich muss euch das mal erzählen. Weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe. Ich war mal bei der Tour de Alsace. War ich mal wie des Öfteren im Gruppetto unterwegs. Und für alle die noch nie ein Radrennen, was ein bisschen größer ist, gefahren sind, normalerweise ist das so, dass die Straße bis zum letzten Fahrer ja komplett gesichert wird. Also das heißt, du kannst die Abfahrten komplett Volley nehmen.
Genau, also hinterm Besenwagen.
Da ist die Straße wieder auf.
Da ist dann nochmal ein Polizeiauto oder ein Auto, genau. Und dann steht da wieder Straße ist freigegeben.
Ja. Und dann bin ich... Da bin ich in einem Gruppetto gewesen mit dem späteren, der wie hieß der nochmal, der U23 Weltmeister geworden ist, aber dann zurückgesetzt worden ist, weil er hinterm Auto sich hat vorfahren lassen, der
Nils
Niederländer.
Eckhoff.
Genau, Nils Eckhoff, mit dem war ich im Gruppetto. Und dann, wir hatten so weiß ich nicht, so 4 Minuten aufs Hauptfeld und dann sind wir in der Abfahrt runtergeschossen und haben halt alle Kurven auch geschnitten. Und dann sind wir wirklich mit einer 80 oder sowas um die Kurve geschossen und dann hatten die unten die Straße aufgemacht und uns ist halt ein Auto entgegengekommen. Und der Eckhoff ist halt mit einer 80 ungebremst, Vollgas frontal in das Auto eingeschlagen. Alter. Und seitdem habe ich da auch dieses, wenn du in eine Kurve einbiegst, und das finde ich auch so faszinierend, wie wir Hobbysportler einfach irgendwo im Taunus, im Odenwald, irgendwo, you name it, um die Kurve fahren, da kann ja auch immer mal, da muss ja eigentlich nur ein Stein liegen, aber du machst es halt trotzdem. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen von dem Sturz, aber das ist halt auch so, ne? Wenn du um die Kurve fährst und dann ist da halt auf einmal was, das ist mein schlimmster Albtraum.
Ja, aber man muss jetzt auch einfach mal ganz neutral sagen, da sind auch mindestens noch 1-2 Fahrerinnen reingeknallt in den Sturz, die noch hätten bremsen können.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine, die Diskussion, die gibt's ja immer bei jedem Sturz, was hätte man verhindern können, was hättest du nicht verhindern können und
ja,
so.
Aber also ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht den Namen von der Fahrerin, die dann wirklich auch nochmal über die Leitplanke runtergefallen ist. Das fand ich, also boah, da ist mir wirklich ein richtig kalter Schauer den Rücken runtergelaufen.
Muss ich auch sagen, halt, die Kamera ist immer so ein Ticken zu lang drauf.
Ich fand's auch echt übel, aber ich meine, also meine Reaktion ist dann schon auch immer, dass ich dann gucke, ob die sich direkt bewegt und ob die auch alle Gliedmaßen bewegt und glücklicherweise hat sie jetzt in Anführungsstrichen nur so eine Rippenserienfraktur und Schulterblatt gebrochen oder Haares im Schulterblatt wurde berichtet. Das ist ja auch eigentlich unglaublich, ne? Du fliegst da Vollgas über die Leitplanke runter und dann geht's danach mehrere Meter runter auf so einen Betonweg und du kommst dann in Anführungsstrichen noch toi 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 halbwegs glimpflich davon.
Das ist
brutal.
Denk ich mir aber so häufig. Hatte Remco nicht damals, war das Lombardia, wo dann die Mauer runtergeflogen ist, da war die Hüfte kaputt, ne? Hat er sich nicht die Hüfte da gebrochen?
Ja, es war auf jeden Fall richtig übel. Und ich meine, in der gleichen Abfahrt ist doch auch einer von Quickstep mal ganz schlimm da über die Leitplanke und da hing das Rad da auch irgendwo in so einem Obstbaum.
Ah.
Und der ist dann so ein, boah, ja.
Ist halt ja. Auch, ich fand das auch bei Pogi heftig. Also ich meine, der ist jetzt in der Situation gestürzt. Das hat er jetzt nichts mit Wegrutschen zu tun im Sinne von zu schnell fahren. Aber der ist ja runtergekachelt. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das besser abgefahren als Pidcock. Also wenn du dir die Kurven genau anguckst, dann ist das so, dass Pogi oft mit einer Linie rauskommt, wo Pidcock schon wieder tritt. Und aufgrund der guten Linie von Pogi rollt er wieder an den schon tretenden Pidcock ran.
Ich hab
also
das
nur so ein Quäntchen. Aber ich muss echt sagen, ich war total überrascht, weil ich finde in der Vergangenheit jetzt auch diese bekannte Situation bei der Tour, wo er gestürzt ist und Vingegaard auf ihn wartet, da ist er jetzt nicht immer super runtergefahren, aber das fand ich total beeindruckend.
Ich habe das Gefühl, dass er dieses Jahr abfahrtstechnisch, mir ist das schon bei Strada aufgefallen, weil nachdem er attackiert, war das auch schon so, dass er auf dem Schotter so schnell bergab gefahren ist, dass die anderen richtig Probleme hatten, das Hinterrad zu halten. Und also vielleicht hat er
also
da
das
auch...
Das war wirklich, boah, 1A.
Ja, und was ich aber bei dem Sturz von Pogacar so krass fand, bei dem Sturz der Damen, war das war ja so ein Sturz von vorne. Also ja, das ist irgendwie schwierig, das zu beschreiben, aber du krachst so, das ist so ein Auffahrunfall für die meisten Damen gewesen. Und bei Pogacar ist das so ein Sturz gewesen, das hast du auch richtig in der Zeitlupe gesehen, wo der knallt einfach so ungebremst auf die Seite. Also man ist nicht mehr in der Lage, irgendwas da so, du hast so keine Knautschzone, weißt du, du fährst nicht in irgendwas rein, sondern wenn du diesen Moment hast, du merkst nur so eine halbe Millisekunde, fuck, ich leg mich jetzt gottlos aufs Maul und kannst aber nichts mehr dagegen machen und dann zack, liegst du da und dann gibt's erstmal dieses herrliche Carbon-Splitter-Geräusch um einen herum.
Oh.
Katastrophe. Lass uns noch kurz über das Damenrennen, über das Finale sprechen. Lotte Kopecky ist back. Finde ich geil, weil da wird jetzt dann Roubaix und Flandern auf jeden Fall auch nochmal aufgewertet. Und ich finde das halt dann doch immer faszinierend. Die war ja jetzt schon relativ lange relativ unerfolgreich.
Ja.
Für ihre Verhältnisse kann man sagen unerfolgreich.
Ja.
Also sie ist nur noch ein paar gute Rennen gefahren, aber nicht mehr so wie früher. Und ich denke jetzt nach so einer Woche muss man sie ja komplett wieder draufpacken für die Klassiker jetzt. Für die kommen.
Für mich sah die, also für mich die weiterhin komplett der Peter Sagan.
Komplett.
Also die Reinkarnation. Also sie ist halt trotzdem Lotte Kopecky und nicht Peter Sagan, aber so vom Auftreten her, vom Fahrstil.
Ja, wenn so eine Fahrerin einen guten Tag hat, ist es einfach nur eine absolut superior Fahrerin. Die strahlt das da auch aus.
Mhm.
Die hat einfach, das haben wir ja schon öfter mal besprochen, wir haben uns ja hier alle schon als heimliche Lotte Kopecky-Fans geoutet, weil wir einfach so, ja weiß ich nicht, die Ausstrahlung, die dann vermittelt, du weißt, wenn die mit denen auf die Zielgerade geht, die wird das jetzt gewinnen. Nur ihre Angstgegnerin Marianne Voss kann sie irgendwie nie schlagen im 1 gegen 1 Sprint auf der Linie.
Das ist sehr souverän auf jeden Fall, ja.
Werbung. Jungens, habt ihr mal auf den Tacho geguckt? Nächste Woche Sonntag, da wird schon die Uhr umgestellt. Und da hab ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um auch die Ernährung umzustellen.
Und das geht perfekt mit unserem heutigen Werbepartner Prep My Meal. Prep My Meal ist sowas wie der kleine Tobias Melzer für die Tiefkühltruhe.
Ja, der kleine Tobias Melzer, der kocht richtig gerne, aber manchmal ist eben keine Zeit. Und dann kann so ein Gericht von Prep My Meal das Ganze überbrücken. Es schmeckt nicht nur lecker, es hat auch super Inhaltsstoffe. Das heißt, viele Gerichte haben einen hohen Proteingehalt, für Sportler gut geeignet. Es werden keine Geschmacksverstärker verwendet, nur natürliche Zutaten. Und auch ganz wichtig, kein zugesetzter Zucker. Das bedeutet, die Gerichte sind wirklich super geeignet für nach dem oder vor dem Sport und für jeden was dabei, auch natürlich für Vegetarier wie Max.
Genau, denn da ist die Proteinpasta mit Frischkäsesoße mein Lieblingsgericht. Was ist es bei euch?
Also bei mir ist es auf jeden Fall das Butternut Chicken. Ich bin ein würziger Typ. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Ich hatte letztens die Reisnudeln in Kokossoße zum Mittag und muss sagen, die haben auf jeden Fall mein Herz vom Geschmack gewonnen.
Ja, und euer Herz können wir jetzt hoffentlich damit gewinnen, dass wir noch einen Code für euch mit dabei haben. Radio RTW, alles groß und zusammengeschrieben. Da gibt's 5% bei Prep My Meal. Da kann man sich mal herrlich durch Sortiment testen. Zum Beispiel mit einer leckeren 6er-Box zum Einstieg. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Werbung Ende. Ich habe noch einen ganz kurzen Nachtrag zur letzter Woche. Und zwar hat sich bei mir Andi Stauf von den Kollegen vom Besenwagen gemeldet mit einer ganz witzigen Anekdote. Und zwar zu Jakab Premusic, der Volt-Lieferantenfahrer, den du hier letzte Woche genannt hast. Ziemlich geil. Andi ist ja Fahreragent, also betreut quasi Fahrer und Fahrerinnen, Profisportler. Und tatsächlich ist es so, dass die Agentur, für die er arbeitet, Corso Sport, hatten die Auswahl zwischen zwei Slowenen, zwischen Jakab Premusic und Tadej Pogacar. Und Jakab Premusic, der war damals so der Führende der Junioren, also der inoffiziellen Junioren-Weltrangliste, also galt so als das hoffnungsvollste Nachwuchstalent. Ja, und da hat sich Corso damals gedacht, dann nehmen wir doch den Jakab Premusic, den Pogacar, den kann wer anders haben. Ich würde mal sagen, manchmal liegt man auch daneben, ne? Fand ich eine witzige Geschichte.
Ja, das ist auf jeden Fall witzig, ja.
Da beißt du dich auch komplett in den Arsch. Ein paar Jahre später, aber gut. Ich glaube, es gehört zu dem Business wahrscheinlich dazu, ne? Mal setzt du aufs richtige Pferd und mal aufs falsche.
Ja, das ist aber auf jeden Fall immer wieder eine interessante Frage. Jetzt auch gerade, wo es diesen Shift hin zu jüngeren Fahrern gibt, dass man sich das dann so anguckt, wer sich denn da wohl durchsetzen wird und wie lange derjenige braucht, um seine vielleicht noch vorhandenen Defizite zu kompensieren, um dann wirklich glänzen zu können. Immer wieder erstaunlich, weil manchmal gibt es ja auch so Situationen, zum Beispiel jetzt hier so der Lund Andresen, der war ja bei Picknick oder DSM, war der ja immer gut, aber also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht kommen sehen, dass er so krank durchstartet.
Ich auch nicht.
Und da denkt man ja dann auch als Team Picknick, also ich meine, vielleicht hatten sie gar keine Chance, ihn zu halten, weil Decathlon ihm so ein gutes Angebot gemacht hat, da steckt man jetzt auch nicht drin.
Der liebt bald einfach
Baguette. Grundsätzlich denkt man sich ja dann schon so, ja gut. Hätte er ja letztes Jahr auch mal ein paar Mal mehr gewinnen können.
Ja, voll. Da denkst du dir jetzt, aber das ist, glaube ich, im Fußball auch extrem. Wobei, das finde ich bei, ich finde es im Radsport viel faszinierender eigentlich im Fußball, weil im Fußball geht es ja viel um Systeme. Also spielt eine Mannschaft flügellastig, blabliblub, irgendwie sowas. Und im Radsport ist es ja so, der ist ja stark, warum kann er nicht bei dem anderen Team auch stark sein, so nach dem Motto.
Ja, ein gutes Beispiel fand ich es auch immer noch Felix Gall. Ich glaube, der war auch Juniorenweltmeister.
Ja.
Und U23 war solide, war okay, aber war jetzt nicht so, dass er da voll durchgestartet ist.
Er hat jetzt nicht an Bergetappensieg bei der Tour gedacht.
Nee, und der fährt jetzt ganz schön schnell Fahrrad.
Ja, der hat auch angefangen zu golfen, Tobi, vielleicht ist das.
Ja, das geheimes Training kommt in die Gruppe.
Was machst du eigentlich im Moment öfter, auf deinen Hund aufpassen oder golfen?
Schon mehr auf den Hund aufpassen.
Also Tobi, ich muss echt sagen, ich hätte es nicht kommen sehen, dass du mal Hunde-Reels drehst.
Nicht?
Komplett neue Zielgruppe erschlossen.
Also wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, nächstes Jahr mache ich ein witziges Reel, wo ich einen Hund anboxe, da hätte ich gedacht, ne.
Das ist nicht mehr mein
Ernst.
Das ist nicht mehr mein Ernst.
Ja.
Da hätte ich aufs andere Pferd gesetzt, bin ich ehrlich.
Echt? Nee,
Nein, also nicht an deiner Stelle, sondern wenn es jetzt so gewesen wäre, so wird der Knaub einer, der jetzt mit Hunde-Unboxing viral geht oder nicht? Da hätte ich als Social Media Agent hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht.
Hättest du auch lieber Jakab Premusic gezeigt, sozusagen.
Da hätte ich lieber den Weinsheimer unter Vertrag genommen, ja, und der steht jetzt hier ohne Hund und nix.
So ein Bike-Unboxing, das ist einfach ein viraler Trend, das ist eine sichere Sache, eine sichere Bank.
Ja, der Tobi hat jetzt auch immer, wenn Tobi und ich zusammen unterwegs sind, hat er für mich auch immer so eine Hundetüte dabei. So lässig an den Gürtel geknotet, falls ich mal kacki muss.
Der Richard, der darf den auch nicht mehr begrüßen, weil der freut sich so sehr, wenn der Richard trifft, dass er lospinkelt.
Ja.
Das ist absolute Katastrophe.
Die riechen ähnlich, glaube ich.
Das kann halt echt, ich komme halt immer hier so verschwitzt an.
Du riechst wie ein alter Knochen.
Ja, pass mal auf, ich werde nächste Woche 30. Nee, übernächste Woche. Das kannst du auch keinem erzählen. Absolute Katastrophe. Darf ich euch noch Darf ich euch noch ganz kurz von meinem Hobbyrennen? Ich halte
Stimmt,
auch
Saison-Einstieg.
Kurz. Ja, ich bin Saison.
Oh, gerne. Ich bin gespannt. Und Tobi, von deiner Messe möchte ich auch noch ein bisschen was hören. Also gibt's bestimmt ein Video zu, aber auch gerne mal ein bisschen Preview.
Ja, mal so ein paar Szene-Insights. Muss man mal raushauen. Was ist der Gossip? Wer hat wen verklagt? Und
ja,
so weiter.
Okay, ja.
Aber nichts, was juristisch relevant werden könnte. Da habe ich zu viel Angst.
Dann machst du aber jetzt erst deinen Saison-Einstieg.
Ja, wie gesagt, ich halte es auch kurz. Also ich bin gestern in Bellheim erstes Rennen der Saison für mich gefahren. Und also erstmal muss ich sagen, ich bin all die Jahre immer völlig druckfrei bei diesen Rennen angekommen und dann auch mitgefahren. Und dann habe das einfach nur so zum Spaß gemacht. Aber ich habe mich jetzt das allererste Mal so ein bisschen geschämt, weil da waren zwei Kinder, mit denen habe ich auch nach dem Rennen noch ein Foto gemacht. Und die waren super süß und die haben mich auch so angefeuert und so. Und ich habe mir während des Rennens gedacht, boah, wie enttäuscht die jetzt sein müssen, dass ich hier jetzt gar nicht gewinne. Das hat mir richtig leid getan, weil die waren so goldig und ich konnte aber nichts machen, weil wir sind halt einfach, Max,
ich konnte nichts machen.
Wir sind einfach in einem Amateurrennen einen fucking 48er Schnitt gefahren. Ich finde das völlig wild.
Und rollt die Runde?
Die rollt auf jeden Fall und die Kurve musst du jetzt auch nicht irgendwie anbremsen oder sowas. Das ist wirklich eine super schnelle Runde. Aber ich war einmal ganz kurz vorne raus mit zwei weiteren Fahrern. Also ich war hinten drauf, die anderen beiden waren vorne raus. Ja. Und dann musst du ja, um wegzubleiben, also für mich ist das im Kopf auch gar nicht mehr möglich, weil ich kann ja gar keine 50 fahren. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich denke mir in der Situation wirklich, ja, was soll ich jetzt hier vorne wegfahren? Ich kann ja gar nicht 50 fahren. Ich kann ja nicht mal alleine 50 fahren. Wie soll ich jetzt 30 Runden 50 fahren? Das geht ja gar nicht.
Ich kenne das, ja.
Also das ist, ja.
Und wer hat dann gewonnen?
Gewonnen hat natürlich Kempten mit Schlichenmeier. Die haben 1 und 2 gemacht. Unser ehemaliger Teamkollege Dario Rapp wird Zweiter, aber OG kennen vielleicht auch einige Hörer schon, weil öfter schon mal gefallen der Name. Marc Dörri wird Dritter. Und da muss man auch nochmal sagen, fette Props an Marc Dörri, meinen Teamkollegen, weil der ist nämlich nicht wie alle anderen Sportler, so wie ich, lassen sich da schön irgendwie 1,5 Stunden vom Rennen hinkutschieren, sondern der Mann ist engagiert, der organisiert das Rennen selbst, der steht ab morgens 8 Uhr da an der Nummernausgabe, sich die Beine in den Bauch und dann so eine Performance, finde ich schon beeindruckend. Also der macht was für den Sport und dann schlägt er noch selber zu.
Ja, sehr gut.
Beobachtung.
Ja, ich habe auch noch eine Beobachtung.
Ja, hau du reist erst raus.
Am Rad kann es nicht gelegen haben, weil ich habe das Rad von Dörri und von dir zusammengebaut.
Ja, das stimmt. Also darauf kann ich es nicht schieben. Das ist absolut richtig. Beobachtung, Max, das Juniorenteam von Needle Track ist tatsächlich gefahren.
Das habe ich auch gesehen.
Ey, Aha. Und da ist mir was aufgefallen, was wir auch damals nach dem Nationalkader-Einsatz, hatte ich das auch schon angemerkt, ey, das machen jetzt coole Leute, machen jetzt den Sport. Ey, der Sieger im Juniorenrennen, Max, musst du mal gucken, wer das ist, ich weiß es gar nicht. Der hatte beim Radrennen eine Perlenkette an und hatte dann auch so einen geilen Mallet geschnitten. Und da dachte ich mir schon so, ja, also es hat gemischte Reaktionen unter meinen Teamkollegen hervorgerufen. Da gibt da dann immer welche, die dann eher konservativ sind und sagen, nee, Alter, Perlenkette hat hier in meinem ehrlichen Rundstreckensport nichts zu suchen. Ich war Fan, ich bin für Style auf der Rundstrecke. Ich fand das richtig geil. Er ist ja schön mit seiner Perlenkette vorne rumgekracht, hat das Feld einmal überrundet. Also aus dem wird man ein Großer, sag ich euch. Wegen der Perlenkette.
Sehr gut. Wird auf jeden Fall positiv im Kopf behalten. Aber ich glaube, Richard, wie gesagt, du gehst jetzt stramm auf die 30 zu. Ich glaube, da bedarf es gar nicht mehr so viel, als dass man dann sagen kann, so, oh, das ist ein jugendlicher, cooler Vibe.
Ja, genau. Tobi hat letztens bei uns in irgendeinem Video unironisch das Wort. Ja,
das sieht hip aus, eine hippe Radmarke.
Das ist eine hippe Radmarke. Da hat ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, mein Bruder war mit meiner Mutter Anzüge fürs Abitur kaufen. Und dann hat er einen anprobiert und hat meine Mutter gesagt, ja, das sieht aber hip aus. Und das war der Grund für meinen Bruder, den Anzug nicht zu kaufen. Weil er gesagt hat, wenn meine Mutter sagt, das sieht hip aus, dann kaufe ich das nicht.
Okay.
Ja. Also.
Ja, was gab's so bei deiner Messe zu kaufen, Tobi?
Ich glaube, alles zu kaufen. Also von günstigen Sachen bis Fahrrädern bis 26.000 Euro oder so.
Dieses was kostet da 26.000 Euro?
Das Bugatti. Also das Factor One Bugatti.
Da habe ich noch Frage zu dem Rad. Das ist doch kompletter Scam, oder?
Nee, tatsächlich wäre das Rad so gekommen, als...
Was ist hier ein Euro wert, Richard?
Nee, das Rad wäre tatsächlich so gekommen, wenn die UCI nicht gesagt hätte, das ist zu krass, das entspricht nicht unserem...
Ja, aber was hat denn Bugatti damit... Entschuldigung, was hat denn Bugatti damit zu tun? Das ist doch eine reine Leistung von Factor und nicht von Bugatti. Warum stehen die... Und warum in so einem Kackblau?
Also das Blau weiß ich auch nicht, warum... Vielleicht gibt es den Bugatti Chiron in so einem ähnlichen Blau, I don't know.
Müssen wir mal leasen.
Ich glaube schon, dass die da irgendwie ein bisschen Aerodynamik und ein bisschen Expertise von Bugatti mit haben einfließen lassen. Und die hatten das Rad halt wirklich fertig designt. Vielleicht hatten sie auch schon die Maschine oder dieses Werkzeug dafür gefertigt und haben halt dann gesagt, okay, wir sind jetzt schon bis zu dem Punkt, wir produzieren es halt trotzdem limitiert. Das fährt wahrscheinlich niemand, die sich das wirklich kaufen, weil wenn du den Reifen halt runterfährst, da steht halt Continental, aber auch Bugatti drauf,
ja.
Du kriegst diesen Reifen nicht mehr. Da gibt's halt 500 Reifen und die sind halt auf den 250 Rädern und das war's.
Also ja, das halt wäre natürlich dann ein Drama, wenn du nochmal einen Conti drauf machen
musst. Ja,
dann kannst du ja gar nicht mehr fahren. Muss er dann auf den Müll.
Kaufst du dir einen wasserfesten Edding, schreibst da Bugatti an der Seite drauf und dann geht's weiter. Ja, aber jetzt mal kurze Frage. Max, du kennst dich doch ein ganz bisschen aus mit Autos, weil das wäre jetzt mal meine Frage. Ist Bugatti überhaupt so eine geile Marke? Also so ein Ingenieur bei Porsche, denkt er sich, boah, ich wäre jetzt mega gerne bei Bugatti? Oder ist das einfach nur, dass die maximal teuer sind, die Karren?
Boah, ob man ein Ingenieur das denkt, das kann ich, also so tief bin ich nicht drin, dass ich das richtig beantworten könnte. Aber ich würde schon sagen, dass Bugatti ein bisschen was Special umgibt, doch.
Okay.
Aber, also ich muss sagen, wenn man es mal andersrum sieht, also ich sehe das letztendlich genauso, Richard, wie du, dass es ein Marketing-Scam ist, aber andersrum gesprochen, wie der Tobi ja gerade erläutert hat, das Rad lag ja sozusagen in der Schublade.
Ja.
Und dann hat sich Factor ja dann offensichtlich gerade noch einen geilen Spin ausgedacht, wie man das ja jetzt noch auch einen Mann bringen kann, ne?
Also Aufmerksamkeit hat es auf jeden Fall gebracht.
Ja.
Ja.
Das war auf jeden Fall sehr auffällig und ich sag mal so, auf diesen Messen.
Es ist auf den Messen, wenn man das so beobachtet, ist es so krass, wie schamlos manche Leute da Räder anfassen. Also ich stand halt auch davor, hab mich dann mit Leuten noch von Bike Components, die da den Vertrieb machen, unterhalten. Da kommen halt einfach Leute. Hast
du so ein Juwelierkörperchen dabei, wo du so Samthandschuhe dann rausnimmst?
Nee, aber die Leute kommen halt einfach an und greifen das an und heben es hoch und gucken und machen und tun und oder bei
ja, aber da war ich als Kind im Museum auch immer maximal enttäuscht, wenn ich das Mammut nicht angrabbeln durfte.
Ja, oder da stand ein Rad von Laura Philipp, der Triathletin. Die sind dann einfach auf dieses Podest geklettert, wo das Rad steht und haben sich halt einfach so selbstverständlich in die Auflieger reingelegt und so.
Boah, das ist krass.
Gar kein Schamgefühl. Aber nee, sonst,
das ist nicht gut.
Muss ich wirklich sagen, die Branchenexperten intern, da ist ja jetzt immer so, okay, was ist besser, Eurobike oder Cycling World? Ist so ein bisschen noch unterschiedliche Paar Schuhe, weil Eurobike war früher ja auch viel so Business to Business. Also Händler sind dann damals noch nach Friedrichshafen Ende des Jahres hingekommen, haben dann mit ihren ganzen Marken und Herstellern gesprochen und haben dann auch fürs nächste Jahr die Kontingente bestellt und blablabla. Und die Cycling World ist halt einfach 100% eine Endverbrauchermesse. Und ich kann euch so sagen.
Wo ist denn das eigentlich?
In Düsseldorf. Ah, das ist Areal Böhler heißt, das ist so eine alte Fabrik. Es hat halt wirklich krass Charme.
Aber darf ich mal eine Frage? Also,
und die haben jetzt noch eine Halle dazu. Also für mich ist jetzt so das Maximum. Also wenn es jetzt, okay, wenn die noch, also wahrscheinlich hätten die wahrscheinlich noch mehr Hallen.
Dann verliert es den Charme, meinst du?
Und wenn das jetzt noch, dann schaffst du nicht mehr alles. Also es ist jetzt, also wenn du wirklich Testfahrten machen willst und dir die Stände anschauen willst, dann reicht ein Tag nicht aus. Das ist unmöglich, das alles zu sehen.
Aber was denkst du, was ist die Intention hinter, also bei, ich bin ja jemand, der sich einfach nicht für Technik interessiert, deswegen ist ja auch logisch, warum du die Messevideos machst und warum ich da jetzt eher weniger anzutreffen bin. Du gehst da ja wirklich gerne hin, um dir das anzusehen. Also ist einfach dieses Gucken, was es gibt, die Intention? Will man, weil
ja,
ganz ehrlich,
schon,
also
ja,
es gibt ja 17 YouTuber, die dann am Ende, wir mit eingeschlossen, die dann am Ende ein Video machen, das ist neu. Aber geht's wirklich um die Neuheiten oder geht es einfach darum, diese Begeisterung für Technik so ausgestellt zu haben? Weil ich denke mir das jedes Mal, ja gut, so viel neu ist da jetzt ja am Ende eigentlich auch nicht, oder?
Ich glaube, vielen Endverbrauchern, die freuen sich das auch mal, nicht nur in Videos, in Bildern, auf Webseiten zu sehen, sondern auch wirklich mal in echt auch anfassen zu können. Also da gibt's genügend Ausstellungsstücke, die man auch anfassen darf und soll und kann. Aus unserer Perspektive ist es auch super effizient, weil ich glaube, so viele Gespräche und nette Unterhaltungen oder so viele Meeting kannst du dir nicht in einen Tag reinstopfen, wie du halt Leute aus der Branche findest und Gespräche führen kannst. Und ja, man tauscht sich halt aus. Man tauscht sich auch mit einem Hersteller über den anderen, die was Neues und diskutiert dann redet und ja, also.
Ist quasi so ein Technik. So eine Technik-Energieaufladung komprimiert an einem Tag.
Nicht nur Technik.
Aber werden dann da auch so, also Wie ist so der Vibe? Ist das eher so ein Nerdy-Vibe oder ist es so Schaulaufen oder kloppen sich die Hersteller darum, wer die meisten Leute am Stand hat? Was wären da so für Marketing-Tricks? Gibt es irgendwo so frei Kaffee oder sowas?
Also es gibt ja diese Kaffee gibt's immer.
Ich würde Häppchen, würde ich machen.
Ich glaube, da bist du beschränkt, weil du dann die Foodtruck-Anbieter, da das ist, also Popcorn ist ein Ding dort. Also da gibt's, du gehst halt in der Halle rein und weißt, hier gibt's irgendwo Popcorn. Und dann gibt's da so 8 Stände, wo du so eine kleine Popcornmaschine hast.
Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf auf so einer Messe, muss ich sagen.
Nee, ne?
Auf Popcorn?
Nee. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja dann auch ein bisschen Hypochonder, ne? Also mit meinen Fingern, mit denen ich vorher alles angekrabbelt habe, dann noch schön in das Popcorn reinfassen, hätte ich auch gar keinen Bock.
Nee, du kriegst ja so eine Papierdüte, also wo so 5, 6 Popcorn drin sind. Aber ich schweife vom Thema ab. Wo war ich stehen?
Weiß ich nicht, du bist immer auf der Messe, ich hab dich gefragt, was da für ein...
Achso, was für ein Vibe.
Achso, der Vibe, ja.
Ja, also der Freitagabend, das geht dann von 18 bis 22 Uhr, glaube ich. Da sind vor allem, also so würde ich jetzt mal so als Fachpublikum bezeichnen, weil die meisten Leute wahrscheinlich freitags ja auch noch arbeiten müssen. Aber Samstag, Sonntag ist da randvoll mit einfach Leuten, die sich fürs Fahrrad interessieren. Das ist auch einfach eine coole Messe, wirklich. Also früher waren, glaube ich, Fahrradmessen oder irgendwo war so der Hype weg und jetzt hat das halt voll Hype. Und du kannst da ausprobieren. Für Familien.
Aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt nicht so uninteressant. Ich würde persönlich jetzt nicht hingehen, weil mich halt Fahrrad 24/7 umgibt. Mhm. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, also letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Ungarn, genau, und haben da als Team so eine Eröffnung von einem Giant Store beigewohnt. Und wenn man dann da da ist, ich muss sagen, ich gucke dann immer gerne. Obwohl ich die Räder ja alle schon 1000 Mal gesehen habe.
Ja, ich finde das grundsätzlich auch, also bei mir ist halt eher so, dass das Ding... ich habe halt einfach nicht so diese Technikbegeisterung und nicht so diese Begeisterung für das Material, aber ich zum Beispiel könnte mir direkt vorstellen, auf eine Messe zu gehen, wo so alte, geschichtsträchtige, also weißt du, ich würde eher in so ein Museum, finde ich, also ich war da zum Beispiel damals mit dir in dem Jan-Ulrich-Museum, das finde ich wiederum total geil.
Das gab's auch ein Jahr lang, irgendwie 100 Jahre Tour de France oder Rennrad-Ausstellung, da hatten die halt wirklich ein Rennrad, was bei der allerersten Tour de France gefahren wurde und dann irgendwie... Es war 2023, dann stand halt wirklich das erste Rennrad und am Ende stand ein S5 von Wout van Aert da. Aber das war schon crazy zu sehen, die Entwicklung.
Alleine, also ganz ehrlich, als Kind hätte mich das aber komplett abgeholt und auch als Jugendlicher, weil mal so eine Dura-Ace in der freien Wildbahn zu sehen, das war 100% komplett geil.
Ich weiß noch früher, als es diese Eurobike-Sonderhefte gab von den einschlägigen Magazinen, da war ich komplett heiß drauf, wenn es die am Bahnhofskiosk gab.
Ja, in der Pro-Cycling haben wir ja schon öfter mal thematisiert, das Blatt, da gab es auch immer so eine Seite mit Hottest Tech. Und da waren dann immer irgendwie so fünf geile Produkte.
Ja, da war ich immer ein bisschen enttäuscht von. Das war mir immer sehr zahnarztlastig. Also da konnte man nicht so relaten als Junior.
Ja, aber ich fand das trotzdem immer, so eine Dura.
Ja, das billigste Ding war halt immer Sau Premium. Also, ja, weiß nicht.
Ja, noch legendärer war nur die Rubrik in der Pro Cycling, irgendwie so Young Heroes hieß das irgendwie auch.
Fab Four,
da waren dann immer so.
Ich war auch mal Fab Four, Junge, da war ich brutal stolz.
Echt? Warst du denn Fab Four?
Ja, ich war da mal dabei, ja.
Also, du hast ja alles erreicht, danach hätte ich direkt Karriere beendet.
Können wir dann ein Magazin haben und dann unterschreiben lassen?
Das ist ja saucool. Keine Ahnung, 2018, 19 so irgendwann, ja.
Ja, das war der TikTok unserer Zeit, Jungs, ne? Jetzt werden wir alt. Klar, ne? Dass man da jetzt...
Immer mal schön das Heft vor und zurück gescrollt.
Ja. So, ich mache jetzt einen Hardcut. Oder hast du noch eine spezielle Messegeschichte, die du erzählen willst?
Es gab Gerüchte, dass irgendein Hersteller so eine Sattelklemmung, die es wohl schon ewig gab oder schon ewig gibt, zum Patent angemeldet hat und dann irgendwie am Freitagabend so Blätter verteilt hat und so ankündigen wollte, die anderen jetzt zu verklagen, weil sie jetzt ja das Patent für diesen Sattel klemmen.
Wie wenn mir jetzt irgendwie Apple sagen würde, wir haben einen Computer erfunden und verklagen.
Ja, wir haben das
Windows.
USB-C-Kabel erfunden. Alle nutzen das schon seit 10 Jahren. Und jetzt, keine Ahnung. Es ist aber
ein cleverer Move. Da kannst du mal die Konkurrenz mal nicht mit Schachmatt setzen. Ja,
aber ich glaube, daraus wird nichts. Es war.
Ich hätte auch noch eine ganz kurze Anmerkung zur Messe. Und zwar finde ich das immer wieder verrückt, dass so eine Supersportwagen-Fahrrad-Kombination zieht. Weil da bei dem Giant stand, da war doch irgendwie so ein Mantai Racing Porsche. Und ich finde das immer verrückt, weil ich hab das absolut oberflächlich verfolgt. Ich habe einfach nur das gesehen von dieser Messe, was mir in meinem Instagram-Feed angezeigt wurde. Ich habe nichts aktiv recherchiert und es wurde mir mehrfach angezeigt. Und da dachte ich echt so... das ist so vorausschaubar, also so planbar, dass das wohl Content erzeugen wird, wenn man da so einen Supersportwagen hinstellt. Und das checke ich ehrlich gesagt nicht so 100%, weil ich denke mir immer, wenn du doch auf eine Fahrradmesse gehst, also ich bin ja wirklich Autoliebhaber, aber dann in dem Moment interessiert mich das Auto null.
Ja,
oder?
Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, also bei mir ist das auch so, ich bin zum Beispiel ja komplett autouninteressiert, aber ich finde so schöne, schnelle Sachen, finde ich einfach auf der ersten Ebene holen die mich einfach ab.
Ja, bei mich hat das Auto auch komplett nicht gebockt, also es war so wirklich...
Ja, aber ein Foto damit hast du trotzdem gemacht. Also hat es ja eine irgendeine Wirkung.
Aus Gag.
Ja, aber dann hat es ja eine Wirkung gehabt.
Ja, aber.
Wenn du auch danach mal eine schöne GT3-mäßige Moderation da ins Mikrofon reingequatscht hast. So. Bist du mal richtig mit 7
So, Richard.
Ja?
Was hast du jetzt hier vorbereitet?
Ja, pass auf. Kribbelt die ganze Zeit in den Fingern. Ich habe letzte Woche in einem Fußball-Podcast, Copa TS, ist absoluter Mainstream, ich weiß, habe ich gehört. Da gab es so eine Art Quiz. Also da haben die dann durchdekliniert, okay, bei der Nationalmannschaft 2014, wer war da die Sturmreihe? Und dann haben die so ein bisschen mitgequizt und mir hat das halt total einen Spaß gemacht, als ich dazugehört habe. Und dann dachte ich, ey, das muss ich auch mal hier für den Podcast machen. Und ich habe euch jetzt ein kleines Quiz vorbereitet. Wenn es langweilig wird, dann können wir es natürlich auch jederzeit abbrechen. Wenn wir es bis zum Ende durchziehen, habe ich mir 10 Fragen überlegt. Manche sind, würde ich sagen, auf jeden Fall King League. Also das ist dann schon sehr, sehr schwer. Einige glaube ich, dass ihr die ganz gut beantworten könnt. Ich starte einfach mal rein und ihr könnt natürlich zu Hause am Mikrofon sehr, sehr gerne mitraten und rätseln. Erste Frage, welches Rennen war das? Ich lese euch jetzt die Podiumskonstellation vor. Erster Platz Mathieu van der Poel, zweiter Platz Simon Clark, dritter Platz Jakob Vogelsang, vierter Platz Julien Alaphilippe, fünfter Platz Max Schachmann. Welches Rennen
easy
war das?
Lüttich, was Sonny Lüttich.
Falsch. Erster Platz Mathieu van der Poel. Amstel Goldrennen.
Stark. Tobi hat recht.
Ah, ja. Scheiße.
Wo van der Poel aus dem Hintergrund kommt. So mit 30. Alaphilippe und Vogelsang vorne allein. Nee. Doch. Doch Alaphilippe, Vogelsang alleine gucken sich an und van der Poel fährt so einen 40-Sekunden-Sprint und ja.
Stark. Sehr gut, also das war schnell, hätte ich gesagt, das ist ein bisschen länger. Ich habe dieses Rennen ausgewählt, weil ich mir dachte, der Name Simon Clark in der Liste, da könnte man so ein bisschen drauf kommen.
Schachmann hat es nochmal unterstärkt, weil ich wusste, dass er da bei dem Rennen auch gut war.
Ja, geil. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwerer, da könnt ihr jetzt auch natürlich gerne zusammenarbeiten, also müsst ihr nicht gegeneinander machen. Wer waren die Teamkollegen von Philipp Gilbert bei seinem Paris-Roubaix-Sieg 2019 vor Nils Pollitt? Wer war da mit ihm?
Okay, also ist bei Quickstep gefahren, war auf jeden Fall Yves Lampaert.
Mhm. Ja, einen haben wir.
Der Traktor.
Tim de Klerk.
Ja, der war auch mit dabei.
Niki Terpstra.
Nee, der war nicht mehr mit dabei.
Der Franzose, mit dem ich mich mal geboxt habe.
Seneschall.
Ja, war mit dabei. Sehr gut, Jungs.
Tom Bohn müsste auch noch dabei gewesen sein.
Nee, der auch ist nicht gefahren. Nee.
Hab ich schon zweimal gefahren.
Genau, also Philipp Gilbert.
Okay, sag nochmal gerade die wir haben. Gilbert,
also wir
Lampard.
Haben jetzt Gilbert, Lampaert, de Klerk und wen hatten wir noch? Und Florian Seneschall.
Seneschall, okay.
Also es fehlen noch 3.
Ich habe so ein paar Namen im Kopf. 3 Fahrer fehlen noch.
Der Italiener von
Trentin?
Ist ein Italiener dabei gewesen?
Nee. Ich gebe euch mal es war noch ein Tscheche mit dabei.
Ach ja, klar, Vakot. Nee,
Stüber.
Vakot?
Ja. Stüber. Ja, Stüber. Auch, ey, Stüber ist ein Fahrer, als ich ihn gelesen habe, dachte ich mir so, krass, der hat dann irgendwann aufgehört, weil er die letzten beiden Jahre in seiner Straßenkarriere gar nicht mehr so erfolgreich war wie vorher, aber der war ja auch so krass eigentlich. Okay, dann fehlen noch 2, noch ein Belgier und ein Däne fehlen noch.
Noch ein Belgier?
Askren.
Ja, richtig. Kasper Askren ist der Däne gewesen. Und jetzt fehlt noch ein Belgier, legendärer Belgier.
Guillaume von Kersburg?
Nein.
Auch nicht?
Nee.
Noch legendärer. Auch viele 6-Tage-Rennen und so gefahren.
Ilio Kaiser.
Ja, sehr gut, Jungs. Ja, ist geil. Das macht mir schon, macht dir schon gut.
Okay.
Ja.
Das war schon schwierig. Ja,
das war jetzt
ja,
wirklich
das war schwierig.
Nächste Frage. Wer war die erste Fahrerin, die ein Women's World Tour Rennen gewonnen hat? Kurzer Hinweis. Eingeführt wurde die Women's World Tour 2016. Und das Rennen war Strade Bianche. Wer war die erste Fahrerin, die das für sich entscheiden konnte? Ist auf jeden Fall auch eine sehr schwere Frage, aber man kann drauf kommen, wenn man so ein bisschen sich in der Zeit...
Also ich hätte jetzt Marianne Voss getippt.
Nee.
Ich würde sagen Anna van der Breggen.
Nee, es war Lizzie. Lizzie Deignan, früher Lizzie Armistead. Genau, die hat die allererste Ausgabe von einem Women's World Tour Rennen mit der Strada 216 gewonnen.
Okay. Aber wo waren unsere Tipps? Waren die auch im Start?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt nämlich nicht mit rausgeschrieben, aber werden sie bestimmt gewesen sein. Müssen dann die Zuhörer und Zuhörerinnen mal nachrecherchieren und in die Kommentare klatschen. Oder ich gucke es mir gleich nochmal an. Was war das letzte Radrennen, das Marcel Kittel gewinnen konnte? Das letzte Radrennen war 2019, relativ früh in der Saison.
Mallorca Challenge.
Ja gut, Trofeo Palma. Stark, Tobi. Ja. Das war das letzte Rennen. Da hat man nochmal gedacht, okay, jetzt kommt Kittel Katjuscha nochmal. Katjuscha Kittel kommt jetzt nochmal ins Rollen. Und dann hat er nicht in der Saison dann sogar so frühzeitig die Karriere beendet? Im April
also
oder
ist auf jeden Fall noch Scheldepreis gefahren. Und ich glaube, das könnte es dann fast gewesen sein, oder?
Ja. Und dann war dann war Schluss. Aber hat auf jeden Fall in seiner Abschlusssaison dann nochmal gewonnen. Nennt mir das Podium der ersten Tour de France Femme 2022 von 1 bis 3.
Aber nicht nur dieses Eintagesrennen, oder?
Die Rundfahrt. Blanche de Belfi war zum Beispiel auch mit dabei.
Gewonnen muss Annemiek van Vleuten.
Richtig.
War Wollering da schon so gut? Ich weiß es nicht.
Müsste eigentlich dabei gewesen sein.
Wollt ihr das einloggen?
Platz 2, sage ich.
Ja, richtig. Wollering auf Platz 2. Absolut korrekt. Ja, hat es nicht direkt für den Sieg gereicht. Und jetzt fehlt noch die Drittplatzierte. Ist eigentlich nicht so schwer.
War das da Tourmalet und so?
Tourmalet war, glaube ich, noch nicht, aber ich glaube, das war Planche de Belfi, war die Königsetappe. Haben wir heute schon drüber geredet?
Ja, dann muss Casianio Radoma sein.
Ja. Habe ich im Zuge der Recherche dann auch rausgefunden. Nierva Domma und Wollering standen bisher auf jedem Podium der Tour de France Femme.
Na krass.
Also, es gibt die jetzt seit 2022 und die waren bei jeder Ausgabe auf dem Podium. Hatte ich mir auch als Frage überlegt, wer öfter auf dem Podium gestanden hat, aber haben halt beide gleich oft drauf gestanden. Dementsprechend konnte ich die nicht nehmen. Okay, jetzt kommt hier eine kleine Fun-Frage. Wie hieß das Pferd, das bei Strade Bianche Donne 2023 plötzlich auf die Strecke lief? Wisst ihr das noch?
Junge, keine Ahnung, nee.
Boah.
Der Tobi
Victorious.
Zlatana hieß das.
Zlatana.
Hauptsache Zlatana.
Natürlich, lag mir auf der Zunge.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay, jetzt haben wir nochmal ein Spiel, was ihr gegeneinander spielen könnt. Und zwar, wer von euch kann mir mehr Fahrer in den Top 10 der Champs-Élysées Sprint-Etappe 2016 nennen? Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen rumkramen. Wer könnte 2016 gewonnen?
Wir machen abwechselnd den Namen.
Ihr macht abwechselnd Namen und dann, ihr habt jeder 10 Tipps und wenn das dann nicht habt, dann lese ich den Rest einfach vor.
Okay, ich sag Kittel.
Nein, war nicht in den Top 10.
Oh nein! Oh. Was denn, Junge, was machst du?
Mark Cavendish.
War auch nicht mit in den Top 10.
Okay, gut, dann sind wir ja wieder bei 0. Dann soll ich Peter Sagan.
Peter Sagan war mit dabei, sehr gut. Ist Zweiter geworden. Sehr gut, Max.
Ja, ich hab noch einen, aber du jetzt bist erstmal du.
War nicht mit drauf.
Oh, jetzt kann ich in Führung gehen. Alexander Christoph.
Ja, sehr gut. Yes. Sehr gut. Christoph ist Dritter geworden. Also Max hat jetzt Platz 2 und Platz 3. Okay, Max hat 2 Punkte. Tobi rangiert noch bei 0 Punkten.
Jetzt brauche ich einen Joker. Waren da Deutsche dann noch dabei?
Nee, den kriegst du nicht.
Wie?
Ja, komm, Junge.
Ja, dann sag ich trotzdem André Greipel.
Er hat gewonnen. Sehr gut.
Ja, das hatte ich auch.
Also das Podium ist Greipel vor Sagan vor Christoph. Das heißt, die ersten 3 haben wir jetzt. Max hat 2 Punkte.
Dann sage ich noch Brian Kuka.
Ja, den hatte ich auch schon die ganze Zeit. Ich war zwischen Demar oder Kuka.
Nee, ist nicht mit dabei.
Ich kann Tobi ausgleichen.
Jetzt wird's schon spannend hier. Mhm. Da ist natürlich jetzt Pulsschlag, ist jetzt natürlich garantiert.
Also, Dylan Groenewegen.
Ist zu früh,
für Wismar, oder? Für Wismar.
Nee, nicht mit drauf. Es sind wirklich ein paar Namen mit drauf. Also ich glaube, auf ein paar werdet ihr noch kommen. Ihr habt ja jetzt noch jeder, ich glaube 5 Versuche habt ihr jeder noch. Aber ein paar Namen, glaube ich, kommt man nicht drauf.
Ist noch ein Deutscher dabei?
Nee, in den Top 10 ist kein anderer Deutscher mehr.
Ey, wieso kriegt der jetzt den Tipp?
Ja, stimmt, das ist echt unfair, hast recht. Hast du dann auch noch eine Frage, hast du dann auch noch offen, Tobi. Hast du recht.
Boah, ich muss gerade überlegen. 2016 hat Safe Room die Tour gewonnen, oder?
Ja, müsste. Mhm. Ja. Greipel im deutschen Meistertrikot, den Sprint gewonnen.
Für Sudal.
Genau, für Sudal. Ja. Also es ist wirklich krass. Also ein paar Fahrer sind auch nicht mehr aktiv, aber viele fahren immer noch und sind auch immer noch relativ gut.
Ich hab noch direkt einen, aber ich bin ja nicht dran.
Ja, sag ruhig.
Ja, kannst einfach vorschießen da.
Caleb Ewan.
Auch nicht.
Was?
Nee, das ist zu früh noch für den.
Nein.
Doch,
zwei. Hey, Caleb also Ewan ist auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall ein Australier. Michael Matthews vielleicht.
Sehr gut, fünfter. Ja. Max geht mit 3 Punkten wieder in Führung. Tobi noch bei
einem.
Einem bist du.
Aber ne? Der Sieger, der zählt doppelt.
Ja, okay. Also, wir haben jetzt Greipel, Sagan, Christoph auf Platz 5, Matthews. Genau.
Ah, warte, Borsonhagen.
Oh, sehr gut, vierter. Ja, Max hat 4 Punkte. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so viele davon hinkriegt. Also, wir haben jetzt 1 bis 5 haben wir jetzt durch.
Borsonhagen für Sky?
Für Sky, ja.
Okay.
Vierter ist er geworden.
Ist damals noch Tyler Farrar gefahren?
Nee. Aber jetzt wird's auch wirklich relativ schwierig. Ich fange jetzt mal an, ein paar Tipps zu geben. Max hat ja jetzt gewonnen. Ich gebe euch jetzt ein paar Tipps und mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Da haben wir letztens, das war glaube ich off, das war off-Mikrofon, da kann ich jetzt den Tipp gar nicht geben.
Sag mal ein Team noch.
Ich sag was dazu. Hatten Max sehr gerne belgische Schokolade, auch familienbedingt.
Jasper Stuyven.
Richtig, ist 6. geworden. Dann auf 7, weil auf den weiß ich gar nicht, was ich dafür Tipps geben soll, Ramunas Navadauskas, absolute Legende.
Okay, den werden wir nie
hat
gekommen,
schon mal, ja. Ja, da hättest du sagen können, er hat schon mal ein Giro-Zeitfahren gewonnen, aber ja, auch dann wäre es schwer geworden.
Die übelste Legende, ja, Ramunas Navadauskas, der war auch so, den konntest du nicht greifen. Ist der
damals für FDJ noch oder für welches Team?
Ich glaube, IF müsste der damals dann gewesen sein. Also damals irgendwie für Garmin, Cannondale, irgendwie sowas in die Richtung. Dann auf 8, Christoph Laporte.
Für Cofidis.
Okay.
Dann auf 9 Sam Bennett. Und dann auf 10 Reinhard Janse van Rensburg.
Krass.
Okay, ja gut, die waren jetzt auch schwer.
Ja. So, jetzt wird's glaube ich nochmal kurz und knackig. Das ist auf jeden Fall auch gut. Welches Brüderpaar hat mehr Siege? Die Yates-Brüder oder die Schleck-Brüder?
100% Yates.
Okay. Max, was würdest du sagen?
Ja gut, dann sage ich jetzt einfach, also ich würde auch fast Schlecks tippen.
Okay, es sind 68 Siege für die Yates-Brüder, Adam 32, Simon 36 und die Schleck-Brüder haben zusammen nur 30 Rennen gewonnen. Tatsächlich Frank Schleck 19 und Andy Schleck 11. Okay. So, und jetzt gebe ich euch noch 2 weitere Brüderpaare und ihr müsst mir dann einfach nur sagen...
Habe ich mehr Rennen gewonnen als Andy Schleck? Junge Andy, da nochmal ran.
Nochmal Comeback machen. wenn ich jetzt in die Reihe noch mit einsortiere, die Van der Poel-Brüder... Wo würden die sich da einreihen? Hinter den Schlecks, vor den Yates? Was würde da sagen?
Was hatten die jetzt nochmal? Wie viel?
68. Also Yates hatten zusammen 68, Schleck 30.
Nee, so viel hat Van der Poel nicht.
Boah, doch.
Also 10 Cross-Siege dazu?
Nein,
Cross-Siege
hat der Van der Poel schon 50.
Ja, das wäre unfair.
Ja, aber bei den Van der Poel-Brüdern ist es ja nur Mathieu, der die Siege holt. Der hat
nein,
auch nicht 68
nein,
Siege,
David, oder? David hat auch so ganz kleine Rennen mal gewonnen, würde ich behaupten. Also ja, der hat auch ein bisschen was aus Konto eingezahlt.
Ja, aber hier Loa Escher zählt das auch, oder was?
Also UCI-Siege zählen?
Ja, Junge, das ist ja, da habe ich auch, also UCI-Siege als KT-Fahrer habe ich auch noch ein paar.
Wie gesagt, also ich will, aber nee, ich, es
ja,
ist
gut,
jetzt
dann,
nicht so,
dann wahrscheinlich Mathieu,
ist.
Wenn, ja. Weil ich denke mal, Mathieu wird ja in seiner U23-Zeit auch nochmal 30 Rennen gewonnen haben, die ich nicht aufzählt habe.
Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche kleineren Rennen mit dabei sind, aber wenn es ein, also ich sag mal, ich habe die Siege aus Pro Cycling Stats, die bei Pro Cycling Stats als Siege gewertet werden. Wenn ich jetzt rund um Bad Neuenahr Ahrweiler gewinne, dann ist es natürlich nicht mit drin. Das sind schon richtige Profisiege. Okay.
Gut, dann sage ich, weil die Frage so provokant ist, dass er mehr hat.
Nee, Van der Poel, also Max hatte recht, David Van der Poel 0 Siege und Mathieu Van der Poel 59 Siege. Also reihen sich dazwischen
an. Jetzt hat es mich so in die Irre geführt, ey.
Ja, ne? So, und jetzt gebe ich euch das letzte Brüderpaar und ihr müsst sagen, wo die sich wohl einsortieren, und zwar die Sagans.
Boah. Klar drüber, ey, der Sagan hat, ich glaube, über 100 Rennen gewonnen.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Ey, das fand ich nochmal richtig faszinierend. Also Juraj Sagan, erstmal 4 Rennen gewonnen, war ich schon
alle
überrascht.
Nationale Meisterschaft?
Ja, wahrscheinlich. Immer, ja.
Ja, ist doch egal, Rennsieg ist Rennsieg. Also 4 hat er dazu beigetragen und zusammen kommen sie auf 125, weil Peter Sagan einfach mal schön entspannte 121 Profisiege gefeiert hat.
Ja, aber es gibt ein paar, also Arnaud Demar hat auch, würde ich sagen, deutlich über 100. Greipel hat super viele, Cavendish hat super viele. Das ist so, okay, gut, Greipel, Cavendish, obvious. Demar vielleicht nicht so ganz obvious. Naja.
Ja, passt gut ins Thema. Letzte Frage, dann habt ihr es auch schon geschafft. Welche deutschen Profis haben in ihrer Karriere die magischen 100 Profisiege geknackt? Also wer ist drüber gekommen? Also männlich
der
und
Vater.
Weiblich.
Zabel.
Ja,
ja, Zabel ist richtig. Ja.
Greipel.
Ja, 2 haben wir. Jetzt kommen noch 2 weitere Fahrer oder Fahrerinnen.
Ist ein Ist ein riskanter Tipp, aber Marcel Wüst?
Nein.
Oh. Boah, 100 Siege.
Ja. 100 Siege.
Also eine Person ist deutlich drüber und eine ganz knapp. Aber es gibt nur noch zwei.
Aber sag mal bitte, sind es ein Mann, eine Frau oder wie sind die Geschlechter verteilt?
Es sind tatsächlich zwei Damen. Es gibt zwei Männer, die über 100 Siege haben und zwei Damen.
Ah. Hanka Kupfernagel?
Nee.
Nee.
Die ist irgendwo bei 70
Ina
oder so.
Joko.
Ja, Ina Joko Teutenberg. 152 Profisiege. Fand ich richtig krass. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und jetzt fehlt.
Doch, also hattest du schon auf dem Schirm, als du dich zu den Teutenbergs wahrscheinlich mal vorbereitet hast.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass die 152, das wusste ich nicht.
Krass.
Also ich wusste, dass sie sehr erfolgreich war, also sehr, sehr erfolgreich, aber 152 finde ich schon, Junge, das ist so viel. Und jetzt fehlt noch
ein Knipser. Ein Knipser, würde man beim Fußball sagen.
Richtig, ja, eine schöne Neun. Ja.
Ein paar Buben gemacht.
Ja.
Ich würde sonst noch Judith Arndt.
Stark, 103 Profis.
Oh ja, sehr gut.
Für Judith Arndt. Ja, das war mein kleines Quiz. Hat euch das Spaß gemacht?
Bock gemacht. Ja. Geil, ja.
Ja, geil. Dann
nächstes Mal bitte
gerne nochmal eine Folgeedition vorbereiten.
Ja. Nächstes Mal bitte im Anzug. So ein Quizshow-Moderator-Anzug.
Ja, mach ich mal einen hier auf Kalb Pflaume. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, herrlich.
Ist auch ein bisschen Bildungsauftrag.
Ja, ne, dass man so ein bisschen mal so Radsport-Historie. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, bei manchen Sachen ich finde, es macht mir auch immer Spaß, so in den Statistiken so rumzuschmökern, weil einem da echt so Fahrer wie Ramunas Navadauskas, die hörst du doch sonst nie wieder.
Ja.
Eigentlich beeindruckend. Was war der nochmal? Der war Litauer.
Ich hätte eine Tippfrage für euch als Cliffhanger. Das lösen wir dann nächste Woche auf. Ich kann sie selber aber nicht beantworten. Was denkt ihr, wie viele Rennen ich in meinem Leben gefahren bin?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich würde
also
sagen,
auch laut Pro Cycling Stats.
Du bist seit 2016 Pro, 10 Jahre. Ich sag, dass du 752 Rennen gefahren bist. In deiner Profikarriere.
Okay, warte, ich schreibe mir das auf.
Aber ist dann Tour de France ein Rennen?
Ja, aber der Tobi darf jetzt nicht bis nächste Woche
nachdenken.
Nein,
jede Etappe ist ein Rennen. Nee, Tobi muss jetzt sagen.
Du warst schon auch manchmal
Der Tobi ist einer, der sagt jetzt so 751.
Nee, du musst jetzt schon was, du musst jetzt überschlagen und dann raushauen auch.
Max ist seit...
Also nur als Profi.
10 Jahre. Ja, dann sage ich glatt 700.
Okay,
sehr gut, gucken wir nach.
Lösen wir nächste Woche auf.
Macht doch mal Spaß, ein bisschen raten, ne?
Genau, dann habe ich jetzt, bevor wir in die Service-Rubrik, glaube ich, dann auch schon abtauchen, habe ich noch ganz kurz zwei Mini-Doku-Tipps. Und zwar einmal, weil wir heute auch ganz kurz mal über Talent-Scouting geredet haben, vom NDR die Doku Der Tiger, Hermann Gerland. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist der
Typ. Ja, klar.
Ey, unfassbar. Also
ist der Bayern-Nachwuchstrainer,
ja,
oder?
Ja, ist einfach geil. Es gibt einfach einen herrlichen Vibe und ich glaube, das ist ein richtiger Schleifer. Und dann gibt es auch noch eine Doku-Serie, also da gibt es jetzt zwei Teile mittlerweile vom NDR. Und zwar heißt die Aus Liebe zum Spiel und da werden immer ehemalige Profifußballer begleitet, die jetzt einfach so in der Kreisliga kicken. Und teilweise halt auch echt richtig gute Spieler. Und diese Dokus, die geben halt einfach so ein, also das ist wirklich so für mich pure Liebe zum Sport und so sind die auch aufgezogen. Und das habe ich mir dann aber mal dann so auf den Radsport übertragen. Und während das im Fußball, beziehungsweise es können ja auch mal unsere Hörer und Hörerinnen in die Kommentare schreiben, die irgendwie aus dem Fußball-Background haben, ob das positiv aufgefasst wird, wenn dann irgendwie auf einmal so ein Traoré zum Beispiel dann in der 9. Liga, 10. Liga irgendwo kickt. Oder ob man da als Gegner sagt, das ist unfair, weil, weswegen ich darauf komme, im Radsport beobachte ich das häufig, dass wenn Ex-Profis sich auf die Rundstrecke, also wenn jetzt zum Beispiel der Max sagen würde, okay, ich fahre nächstes Jahr bei Team Möbel Ehrmann zusammen mit dem Richard, weiß ich zu 100%, dass es diverse Leute gäbe, die sich darüber abfacken würden. Und wie ich darauf komme ist, weil Michael Schwarzmann, der fährt jetzt bei Kempten, Schwarzmann war genau. Der war ja diverse Jahre World Tour Profi und fährt jetzt bei Kempten. Und ich habe mir dann gedacht, warum ist das wohl so? Und ich glaube, das ist im Radsport so, weil die Individualleistung noch wichtiger ist als. Also ich glaube, dass ein richtig guter Spieler in der Fußballmannschaft macht einen Unterschied, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn ein kranker World-Tour-Profi in den Sport reinkommt und dann so jedes Rundstreckenrennen gewinnt.
Aber wie war Schwarzi drauf?
Ist nicht gefahren, aber.
Ach so.
Ja. Also ich finde es übrigens immer total geil.
Ja.
Ich finde es auch super.
Wertet doch voll das Rennen auf.
Komplett. Und wenn ich ihm dann zweimal in die Bande fahre, ne, dann kann ich sagen, habe ich schon mal schön, die World-Tour-Profis, die haben ja gar nichts mehr drauf. Kleiner Spaß. Ja, also, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Eigentlich im Radsport sieht man eher den Trend, dass man dann als Ex-Profi das Gravelbike nimmt.
Ja, und das ist es doch nicht.
Ex-Profis zurück auf die Rundstrecke. Ist so. Gehen wir aus der Folge raus.
Also, weil, guck mal, die haben doch alle dem, also das, ich verstehe das natürlich und ich finde es auch, jeder soll das einfach so machen, wie er will.
Ja, ja, aber jetzt könnte man sagen, natürlich, dass dann der Gravel-Sport nicht aus Liebe zum Sport gewählt wird, sondern aus finanziellen Anreizen.
Was ich ja auch verstehen kann. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass jeder da ausgesorgt hat. Das ist ja ein völlig legites Argument. Aber man kann ja auch nach der Gravel-Karriere, kann man sagen, okay, der Vereinssport, weil das muss man ja einfach mal so sagen, hat mich groß gemacht. Also kehre ich jetzt zurück zu meinen Wurzeln. Das muss man ja auch nicht machen, aber ich finde es cool. Also vielleicht hat man da ja Bock drauf. Ich finde es auch immer geil, wenn irgendwie die KT-Fahrer, habe ich jetzt auch wieder die 2, 3 gesehen, die dann wieder zurück zum Amateursport kommen. Mach mich immer glücklich. So, und bevor wir dann jetzt wirklich zur Service-Rubrik kommen, habe ich mir gedacht, Männer, bevor wir ausleiten, bringe ich jetzt jede Woche euch einen Motivationsspruch mit, der euch durch die Woche bringt.
Kann man den dann als Wandtattoo in unserem Online-Shop
kaufen? Und jede Woche ist jetzt jemand anderes dran, der einen Motivationsspruch mitbringt.
Oh, nee.
Und
ich fand,
doch. Aber die müssen so peinlich sein auch. Einfach nur, wir lassen die einfach so stehen und dann geht's in die Service-Rubrik. Also Leute, wenn es regnet, sind alle Schaukeln frei. Das auch mal wirken lassen. So, Service-Rubrik. Wer hat was mitgebracht?
Ich habe was für euch zwei mitgebracht, aber leider seid ihr zu alt. Und zwar wurde ich kontaktiert vom ADH, das ist der Allgemeine Deutsche Hochschulsport. Und die suchen mindestens 10 Athleten oder Athletinnen für die 10. FISO-Weltmeisterschaft vom 25. bis 29.05. in China. Also ihr könnt da im alten olympischen Dorf pennen und euch in den diversen Radsportkategorien ausleben. Nicht nur Straße, sondern Mountainbike ist mit dabei in der Disziplin Eliminator und Cross-Country. Straße ist dabei mit Kriterium, Einzelzeitfahren und Straßenrennen. Als kleine Motivation kann ich schon bestätigen, dass der schöne Klaus, nenne ich ihn mal, Klausi, Mechaniker, kennt man vielleicht aus den Videos mit Marcel, ein super Mann. Also wenn ihr mit einem kaputten Rad da anreist, dann kriegt ihr ein besser funktionierendes Fahrrad wieder zurück. Der ist als Mechaniker nicht mit dabei. Die Bewerbung geht noch bis zum 30.03. Also es sind nicht nur Kaderathleten angesprochen, sondern
ich bin
auch,
ja noch Student, also kann ich mich ja
bewerben. Ja, aber da gibt es eine Jahrgangsbeschränkung.
Verdammt.
Ja, irgendwie, ja. Alle weiteren Infos packen wir natürlich für euch in die Shownotes und deswegen alle, die studieren und schnell Fahrrad fahren, bewerbt euch da mal. Ist wahrscheinlich eine richtig coole Erfahrung, denn wir haben ja hier im Podcast auch den deutschen Meister im Hochschulsport sitzen, ne, Max?
Ja, stimmt, ne? Hat damals Hypoc gemacht, war in
2014.
Leipzig.
Quizfrage, Richard, wer Podium Deutsche Hochschulmeisterschaft 2014?
Boah, das ist schwer.
Ich glaube, zu 100%.
Oh, Max, ich würde sagen, jetzt aus der Hüfte geschossen, Köp?
Thomas Köp?
Nee. Ah, Justin
Aber
Wolf.
Jemand anders, der nach seiner Karriere Arzt geworden ist?
Ja, aber das ist einfach.
War ist bei Heizomat ist der gefahren lange Zeit.
Ja, sehr
und dann
gut.
War er Teamarzt bei Bora, aber ich habe den Namen vergessen.
Ja. Jan-Niklas Droste,
ja. Genau, ja. Okay. Ja, spannend. Siehst du? Am Ende kommt alles zusammen. Max, hast du noch was zur Service-Rubrik? Sonst hätte ich noch was.
Nee, mach du ruhig weiter.
Alles klar, dann habe ich noch eine ganz kurze E-Mail. Ich mache das jetzt einfach, weil ich mir dachte, wird ja im Podcast genug Werbung gemacht, dann kann man am Ende auch mal Werbung für was Gutes machen. Ich bringe jetzt einfach jede Woche ein Rundstreckenrennen mit, was mir einfällt. Und zwar hat uns der Straubinger Radsportclub aus Bayern kontaktiert, die am 15.05., 15. Mai, die deutschen Meisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten starten. Und dann haben sie gedacht, komm, machen wir ein richtiges Radrennwochenende da draus, also es gibt auch alle anderen Klassen, Kriterium für jeder Männer und jeder Frau, Masters, Schülerin, U17, Amateur, Elite und kann man sich anmelden, Link packen wir auch in die Shownotes und das war's von uns für diese Woche, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihr kleinen Quizmäuse, wir hören uns nächste Woche wieder, ciao und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.